zwischen Hamburg und Haiti.
Manila, Stadt der Gegensätze. Eine Sendung von Kerstin Gallmeier und Markus Persum.
Jeepneys, Motorräder, SUVs und Kleinwagen quälen sich durch die verstopften Straßen. Ständiges Gehupe, ständiger Lärm. Es ist drückend heiß und stinkt nach Abgasen. Die 13-Millionen-Stadt Manila ist ein Moloch. In Pasay, wo sich die Hauptverkehrsstraßen Etza und Taft Avenue kreuzen, steht die Luft, obwohl das Meer, die Bucht von Manila, nur 2 Kilometer weit entfernt ist. Zu Fuß ist nur unterwegs, wer es nicht vermeiden kann. Von oben knallt die Sonne herunter, von unten ziehen schwarze Abgaswolken als Smog an den Hausfassaden hoch. Die Fußwege kraterig wie eine Mondlandschaft. Rush-Hour herrscht auf den Straßen fast zu jeder Tages- und auch Nachtzeit. Ein Headache, ein echtes Problem, meint Geoffrey Tan, das sich nur mit einer guten Strategie lösen lasse.
So, about the traffic here in Manila. You really have to learn sometimes to.
Du musst lernen, dich irgendwie durchzuschlängeln, manchmal auch die Verkehrsregeln zu brechen. Insbesondere bei Spurwechseln. Wenn Ausländer den Verkehr erleben, sind sie geschockt und sagen, sie könnten hier niemals Auto fahren. Man fragt sich oft, in diese kleine Lücke soll ich rein? Aber gute Fahrer bekommen das hin. Vor allem die Fahrer von Bussen, Taxis und Jeepneys.
Der 36-jährige IT-Experte Geoffrey ist häufig dann unterwegs, wenn es am allerschlimmsten ist. Morgens um 8 und am frühen Abend. Von seiner Wohnung in der Nähe des historischen Manila sind es zwar nur ein paar Kilometer, trotzdem kann die Fahrt mit dem Auto eine Stunde dauern. Wer kein eigenes Vehikel hat, nimmt Busse, Stadtbahn oder Tricycles, Leichtmotorräder mit Beiwagen, oder er fährt eben Jeepney. Die Jeepneys sind der eigentliche öffentliche Nahverkehr in der philippinischen Megametropole. Alle paar Sekunden knattert ein Jeepney mit dröhnendem Auspuff vorbei. Fahrer und Assistent machen mit Hupen und Rufen auf sich aufmerksam. Das Fahrziel ist auf die silberbunte Karosse gepinselt. Wer mitfahren will, winkt am Straßenrand.
When I was in college, I go to a jeepney from time to time. When the jeepney is full.
Und wenn ein Jeepney voll ist, kann man immer noch hinten aufspringen, erzählt Geoffrey. Man muss sich nur gut festhalten. Mit anderen Worten, voll gibt es eigentlich nicht.
Die Jeepneys sind eine Hinterlassenschaft der Amerikaner, je nach Sichtweise Befreier oder Besatzer der Philippinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie das Land nach und nach verlassen. Ihre alten Jeeps ließen sie zurück. Findige Mechaniker machten passagiertaugliche Beförderungsmittel daraus. 16 bis 18 Menschen passen in der Regel auf die 2 längs verlaufenden Sitzbänke auf der angeschweißten Ladefläche. Nicht selten, aber auch mehr. Dafür kostet eine Fahrt nur ein paar Pesos. Die Scheine oder Münzen wandern durch die Hände der Passagiere zum Assistenten nach vorn. Das Wechselgeld kommt auf die gleiche Weise zurück. Hygienisch ist anders, aber das Prinzip unkompliziert. Und so rollen die bunten Abgasmonster zu Tausenden durch die Straßen und tragen erheblich zur Luftverpestung bei. In der Fahrerkabine geht es oft sehr spirituell zu. Die Philippinen sind das einzige katholische Land in Asien und das Christsein wird gepflegt. Häufig steht auf dem Armaturenbrett ein Mini-Altar. Immer baumelt ein Rosenkranz am Rückspiegel. Allerdings, die Philippiner sind nicht nur streng gläubig, sondern auch streng abergläubisch.
Auch Tessie hat heute ein Jeepney genommen. Eine Stunde hat sie damit von Tondo, wo sie lebt, nach Quiapo gebraucht. In Tondo, im Norden der Hauptstadt, liegt einer der größten Slums der Welt. Nach Quiapo, ein wuseliger Stadtteil im Zentrum Manilas, fährt die 62-jährige Tessie besonders gern vor großen Ereignissen wie Weihnachten und Silvester. Der Markt in Quiapo ist bekannt für seine günstigen Preise. Unter bunten Sonnenschirmen werden ebenso bunte Waren aller Art feilgeboten. Darüber verlaufen kreuz und quer die Stromleitungen von einer Straßenseite zur anderen.
In one area different Du findest hier jedes Gemüse und alles ist billiger als im Supermarkt. Wenn man regelmäßig einkauft, bekommt man die Ware noch billiger. Alle philippinischen Shopper fragen nach einem Rabatt, bevor sie etwas kaufen.
Erzählt Tessie, während sie sich an den Ständen mit Obst, Gemüse, Kleidung, CDs und getrocknetem Fisch vorbeischlängelt, Richtung Quiapo Church. Die Kirche von Quiapo im barocken Stil ist eine Institution bei den philippinischen Gläubigen. Das, was sich auf dem Vorplatz der Basilika abspielt, ist jedoch mindestens so transzendent und oft lustiger. Hier sitzt eine Gruppe Wahrsagerinnen. Eine kleine Frau mit schwarzen Haaren und goldenen runden Ohrringen betrachtet ihre potenziellen Kunden mit keckem und herausforderndem Blick.
Ich bin Madame Betty. Ich werde dir die Karten lesen. Du sagst mir deinen Namen, dann werde ich dich auffordern, eine Karte zu ziehen. Und ich werde dir anschließend die Bedeutung erklären.
100 Pesos, keine 2 Euro, kostet eine 15-minütige Lebensberatung à la Madame Betty. Ob's zutrifft, keine Garantie.
Not everything is true.
Nicht alles ist wahr, aber das meiste.
Especially if you have a problem.
Wenn du ein Problem hast, kann ich dir sagen, was es damit auf sich hat.
Sein Schicksal oder das seiner Liebsten auf den rechten Weg bringen, das geht an einem anderen Stand und ist sogar noch günstiger. Bunte Wunschkerzen werden hier verkauft. Einzeln oder gleich im Bündel.
Jede Farbe hat eine besondere Bedeutung. Grün zum Beispiel steht für Geld und Finanzen. Kostet nur 20 Pesos. Für 50 Pesos hat man gleich alle Farben. Dann zündet man sie an und wünscht sich etwas. Und das heißt, was immer man sich wünscht, wird in Erfüllung gehen.
Tessie kauft gern gleich alle Farben auf einmal. Sicher ist sicher. Vor der Quiapo Church verschmelzen Glaube und Aberglaube wie selbstverständlich zu etwas Untrennbarem.
Wir Philippiner glauben immer an etwas. Es gibt ja nichts zu verlieren. Es sind nur 50 Pesos. Immer wenn ich zur Kirche gehe, zünde ich Kerzen an. Auch wenn jemand in der Familie krank ist.
Heilung versprechen sich die Gläubigen auch von jemand ganz anderem. Nämlich von der Holzfigur, die die Quiapo-Kirche berühmt gemacht hat. Der schwarze Nazarener ist der Grund, weshalb so viele Menschen hierher kommen. Bei seinem Fest am 9. Januar jedes Jahres sind es Millionen. Schwarz ist die Christusfigur, ein Geschenk der mexikanischen Regierung angeblich, weil es auf dem Schiff brannte, das die Figur gebracht hatte. Außerdem wurde die Kirche mehrmals von Feuern zerstört und von den Japanern zerbombt. Das habe die Figur noch schwärzer gemacht, erzählt Tessie.
Weil er nicht verbrannt, sondern nur schwärzer geworden ist, glauben die Menschen, dass der Nazarener Wunder bewirken kann. Sie berühren seine Hände und Füße. Oft streichen sie auch mit einem Tuch über die Figur. Mit diesem wiederum reiben sie dann ihre kranken Verwandten ab. Angeblich lassen die heilenden Kräfte des schwarzen Nazareners körperliche Leiden verschwinden.
Das Gottvertrauen der Philippiner ist sehr groß, aber auch das in die Heilkräfte von Pflanzen und Kräutern. Vor allem bei denen, die sich die Schulmedizin nicht leisten können. Auf dem Quiapo-Markt gibt es unzählige natürliche Heilmittel, zum Beispiel Kalmuswurzel. Sie hilft bei Bluthochdruck. Und der Saft der Guavenblätter fördert die Wundheilung.
Jemand, der nur Mindestlohn verdient, geht nicht gleich zum Arzt. Das Arzthonorar und die Medikamente sind sehr teuer. Sogar die lokalen Ärzte geben den Rat, zum Quiapo-Markt zu gehen und sich dort Kräutermedizin zu besorgen.
Heilmittel, einen Blick in die Zukunft, Gottes Segen. Das alles gibt es in Quiapo für das Seelenwohl der Manileros. Und auch das Allerwichtigste, viele, viele Snacks. Ob knackig unreife grüne Mangos mit salziger Schrimpspaste, gegrillten Hühnerdarm am Spieß oder Suman, süßer Klebereis, gekocht in Kokosmilch und eingewickelt in Bananenblätter.
Reis ist sehr wichtig. Wenn wir nicht den ganzen Tag Reis essen, sind wir nicht gut drauf. Deshalb sind sogar unsere Snacks aus Reis.
Besonders viel Mut oder Hunger müssen Nicht-Einheimische für eine ganz spezielle Zwischenmahlzeit aufbringen. Balut. 16 Pesos, umgerechnet 25 Cent, kostet die Kostbarkeit, die sehr nahrhaft sein und angeblich die Manneskraft stärken soll. Es ist ein halb ausgebrütetes Entenei.
Die typische philippinische Küche ist anders als im übrigen Südostasien. Weniger scharf, geprägt von Spaniern, Chinesen und auch den Amerikanern. Neben Reis rund um die Uhr, Fleischgerichten wie Spanferkel oder Hühnchenadobo, stehen auch Fisch und Meeresfrüchte bei den Philippinern ganz oben auf dem Speisezettel. Die gibt es besonders frisch in den Dampas, einer Fusion aus Fischmarkt und Restaurants. Der 26 Jahre alte Fischverkäufer Ryan arbeitet jeden Tag auf dem Dampa Seaside. Bei Ryan ist der IT-Experte Geoffrey fündig geworden. Riesenkrevetten, Shrimps und Jakobsmuscheln. Auf dem Tisch soll eine reichliche Auswahl stehen. So lieben es die Philippiner. Genauso wichtig ist aber natürlich auch hier der Preis- und Frische-Vergleich.
Ich suche meinen Stand danach aus, wo viele Menschen stehen. Wenn viele da sind, bedeutet das, dass es ein guter ist.
300,
rings um die Marktstände haben sich viele kleine Restaurants angesiedelt. Dort wird der frische Einkauf sofort zubereitet, gegen eine Kochgebühr. Auch hier lässt sich Geoffrey vorher die Preise sagen.
How much for a kilo?
Wirklich günstig ist das Speisen im Dampa nicht, gibt Geoffrey zu. Doch für Familien der Mittelschicht in Manila ist es eine gewisse Tradition.
Im Allgemeinen ist es eine große Sache, in einem Dampa zu essen. Familien kommen hier zusammen, vor allem an Sonntagen.
Carlos Celdran hat an diesem Vormittag nur einen Cappuccino vor sich. Er sitzt in einem Café, umgeben von dicken Mauern und Grünpflanzen. Es ist angenehm schattig. Slum, Verkehr, Getöse. In der Altstadtoase von Intramuros, dem kolonialen Herz Manilas, ist das alles weit weg. Die Straßen hier sind ordentlich gepflastert und geteert, die Grünanlagen überaus gepflegt.
Es ist eine Stadt der Extreme. Reichtum und Fortschritt auf der einen Seite und Armut wie im 14. Jahrhundert auf der anderen.
Progressive or it's 14th century poverty.
Carlos Celdran, ein kleiner, rundlicher Mann mit freundlichen Augen, Schnauzer und rasiertem Kopf, hat sich entschieden. Er liebt die Stadt. Sie ist sein Projekt. Carlos Celdran ist eine Art lebendiges Geschichtsbuch von Manila. Als landesweit bekannter Bühnenkünstler gibt der 46-Jährige einen Einblick in die Historie der Stadt. Einst Sultanat, dann für Jahrhunderte asiatischer Außenposten Spaniens, später der USA. Mit liebevollem Blick schaut er auf die Manileros, aber auch mit einem guten Schuss Sarkasmus.
We have a high appreciation for impunity and sort of like,
in Manila schätzen wir es einerseits, ungestraft Dinge tun zu dürfen, und andererseits mögen wir absolute Macht. Wir mögen es, wenn uns jemand sagt, was wir tun sollen. Wir scheinen Angst davor zu haben, unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Wir hatten mit dem Raja einen muslimischen König, der bestimmt hat, ob du lebst und wo du lebst. Die Instanz danach war die katholische Kirche.
And that became after that the Catholic Church.
Mit seinen Darbietungen ist Carlos Celdran schon am Broadway in New York aufgetreten. Heute aber steht er in Manila auf der Bühne, anlässlich der ersten Kunstbiennale im alten Stadtkern, die er selbst organisiert hat. Seine Show Living La Vida Imelda. Imelda Imelda ist die Gattin des ehemaligen Präsidentendiktators Ferdinand Marcos. Im Westen oft belächelt, im eigenen Land aber verhasst. 1986 wurde Marcos per Volksaufstand gestürzt. Imelda hat in Manila ein großes Kulturzentrum bauen lassen, was Carlos Celdran in seinem Stück aufs Korn nimmt. Legendär ist vor allem der Schuhtick der ehemaligen Schönheitskönigin. Sage und schreibe an die 3000 Paare hat sie besessen. Mehrere hundert davon sind nach Farben geordnet noch immer in einem Museum zu bewundern. Und wer war schuld an dieser obszönen zur Schaustellung von Reichtum in diesem armen Land?
Americans come along and gave us one of the worst government systems in the world.
Die Amerikaner kamen und haben uns eine der schlimmsten Regierungsformen der Welt verpasst. Eine Präsidialdemokratie, ein Superstar-System, wie im Football. The winner takes it all. Präsident Marcos war halb Stammeschef, halb Präsident. Imelda war halb Königin, halb First Lady. Und heute, mit Präsident Voldemort, wie ich ihn gern nenne, zeigen die Philippinen wieder einmal der ganzen Welt, wie sehr wir es lieben, mit absoluter Macht regiert zu werden.
Allerdings ausgerechnet dieser Präsident Voldemort, also Rodrigo Duterte, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, habe es geschafft, die Stadt sicherer zu machen. Mit seinem Krieg gegen die Drogendealer und Konsumenten, klagt Carlos Celdran.
This is not a war on drugs. He's not that kind of a dictator.
Er sorgt dafür, dass die Armen nicht aus der Reihe tanzen. Er will eine friedlichere und geordnete Gesellschaft schaffen. Traurigerweise ist Manila nie so friedlich und geordnet gewesen wie derzeit. Die Kriminalitätsrate ist noch nie so stark gesunken. Und das ist tatsächlich erschreckend. Absolut fürchterlich. Es ist ein Krieg gegen die Armen, nicht gegen die Drogen.
It's a war against the poor, not drugs.
Während die Zahl der Armen in Manila in den letzten Jahren zugenommen hat, ist die Mittelschicht und deren Kaufkraft stark gewachsen. Die Wirtschaft prosperiert. Immer mehr teure SUVs rollen auf den Straßen. In vielen Stadtteilen sind Hochhäuser mit Eigentumswohnungen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Der 36-jährige Geoffrey Tan besitzt allein 3 Wohnungen, die er mitunter über das Internet vermietet.
Die Zinsen für ein Immobiliendarlehen sind stark gesunken. Vor 10 Jahren etwa lagen sie bei 10%, jetzt gehen sie runter auf 5%. Das ist ein Beweis dafür, dass die Wirtschaft wächst.
Mehr Geld in den Taschen und immer mehr Möglichkeiten, es auszugeben. Die modernen, klimatisierten Shopping-Malls sind auch hier, wie in Singapur und Bangkok, voll im Trend. Die Mall of Asia an der Bucht von Manila ist mit ihrer Schlittschuhbahn eines der größten Einkaufszentren des Planeten. Und in der Venice Mall können sich die Kunden auf einem Kanal mit Gondeln an den Shops vorbeischippern lassen.
In Intramuros dagegen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Aus der San Agustin-Kirche, erbaut im 16. Jahrhundert von den spanischen Konquistadoren und heute UNESCO-Weltkulturerbe, dringt die Ode an die Freude zu Ehren eines frisch vermählten Paares. Intramuros ist das einzige Viertel Manilas, in dem der Stempel der Spanier noch sehr deutlich zu sehen ist. Allerdings musste nicht nur die alte Stadtmauer neu aufgebaut werden. Die Bomben der Amerikaner, die sie im Februar 1945 auf die japanischen Besatzer abwarfen, hatten fast nichts stehen lassen. Heute, mehr als 70 Jahre später, ist der historische Kern der untypischste Stadtteil, weil Ruhe herrscht. Hier fahren fast mehr Pferdekutschen als Autos. Im Fort Santiago, das an den Pasig-Fluss grenzt, verbrachte der philippinische Nationalheld José Rizal seine letzten Stunden, bevor er 1896 durch die Kugeln der Spanier starb. Er hatte es gewagt, gegen die iberischen Herrscher zu rebellieren. Ein Selfie vor seinem Denkmal im nahegelegenen und nach ihm benannten Park gehört zum Pflichtprogramm philippinischer Manila-Touristen. Hinter der Statue des Schriftstellers, Vordenkers und Revolutionärs Rizal erstreckt sich eine weitläufige Wiese mit Wasserflächen und Fontänen, gesäumt von sorgsam bepflanzten Themengärten. Der Rizal-Park ist die grüne Lunge Manilas und der beliebteste Picknickplatz philippinischer Familien, Pärchen und Freundesklicken. Auch Tanz- und Sportgruppen nutzen den Park gern als Übungsfläche.
Sometimes
Ich gehe dort ab und zu mit Freunden joggen. Oder ich gehe mal mit einem Gast durch.
Sagt der IT-Experte Geoffrey. Ein Highlight im Risal-Park sind die Konzerte auf der fest installierten Bühne. Jeden Sonntag um 18 Uhr. Musik, behaupten die Manileros gern, liege in ihren Genen.
Absolut. Sie bewegt uns, sie lässt uns weinen, sie lässt uns lachen. Wir sind musikinfiziert. Ich glaube, wir haben die Musik im Blut. Sie ist immer da, egal wann und wo.
Sagt John McNillan, einer der Macher des Manila Fringe Festivals. McNillan und seine Mitstreiter engagieren sich dafür, dass eine ganz andere Art von Musik auf die Bühnen kommt. Philippinische Sänger sind bekannt für ihr Talent, internationale Stimmen zu imitieren. Doch dass Fringe Manila, Teil eines weltweiten Netzwerks von Festivals mit aktueller Musik, Theater, Tanz, Literatur, Film und anderen Künsten, wolle die eigene Szene fördern, sagt John McNillan.
Fringe gibt philippinischen Independent-Künstlern sozusagen das Mikro, um laut zu sein.
Wie der Band La Nova Negra, einem Trio aus zwei jungen Frauen und einem Mann. Die drei begeistern an diesem Abend die hippen Festivalbesucher in einer angesagten Bar im Einkaufs- und Ausgehviertel Makati mit einer Reggae-Dub-Grunge-Blues-Mischung. Gesungen wird im philippinischen Dialekt Tagalog.
Es ist uns wichtig, die Musik, die in Manila entsteht, zu unterstützen. Sie ist zwar auch von äußeren Dingen beeinflusst, aber vor allem von unseren eigenen Erfahrungen in Metro Manila. OPM, Original Filipino Music, ist etwas, das wir von Fringe voll unterstützen.
Musik in jeder Lebenslage, dem kann auch IT-Fachmann Geoffrey ohne Vorbehalte zustimmen. An diesem Abend kurft er zur Abwechslung relativ staufrei durch Manila und sammelt drei Freunde ein. Sie sind zum Karaoke-Singen verabredet.
We're going to enjoy karaoke or videoke. That's what they call.
Wir sagen videoke. Philippiner singen gern und lieben Unterhaltung, selbst wenn sie Probleme haben. Es gibt verschiedene Arten von videoke. Du kannst in einer Bar singen, auf einer Bühne oder mit Hilfe einer Jukebox. Da musst du nur eine Münze hineinwerfen. Das sieht man oft in den Slums.
You can put some coins in it and then you enter the number and pick the song.
Geoff und seine Freunde Kia, Paolo und Gemma haben sich einen Videoke-Raum gemietet. Zwei Stunden lang schmettern sie amerikanische Gassenhauer aus den letzten Jahrzehnten. Noch ein untrügliches Zeichen dafür, dass die westliche Kultur auf den Philippinen hoch im Kurs steht. Obwohl sie in den vergangenen Jahren starke Konkurrenz bekommen hat.
Im Moment sind die Einflüsse aus Korea und Japan sehr stark. Besonders was das Essen und die Unterhaltung angeht. Die Mädchen hier mögen K-Pop und koreanische Seifenopern.
Girls like K-Pop. They are fond of watching Korean dramas.
Angesagt bei vielen jungen Manileros ist auch BGC, kurz für Bonifacio Global City. Im BGC zu sein, fühlt sich an wie auf einem anderen Planeten. Es ist das Hochglanz-Manila. Wolkenkratzer, Einkaufszentren und sogar die einzige Fußgängerzone der Hauptstadt, gesäumt von Smoothie-Bars, Klamotten und Sportläden. Alles hier ist erst vor wenigen Jahren auf einem ehemaligen Militärgelände der Amerikaner aus dem Boden gestampft worden. Seitdem macht BGC dem traditionellen Geschäftsviertel Makati Konkurrenz. Auch hier viele schicke Shopping-Malls und Restaurants. Es sind Viertel, in denen viele Touristen unterwegs sind, Menschen wie Tessie aus Tondo aber so gut wie nie.
Makati ist ein einzigartiger Stadtteil, nur für die Reichen.
Mitten in Makati, schräg gegenüber von einem der überdimensionierten Shoppingcenter, ein Ort, der ohne Probleme mit Berliner Hipster-Locations mithalten könnte. Der Laden von Brian McClelland ist zugleich Bar und Galerie. Die Inneneinrichtung ist durchgestylt. An den modern funktionalen Holztischen starren junge Menschen auf die Bildschirme ihrer Laptops. In den Regalen T-Shirts, Schmuck, Taschen, Möbel und Lampen. An der Theke gibt es Bier und Cocktails. Alles lokal gefertigt.
It's a gallery bar. So it's kind of two places in one, a hybrid concept.
Es ist ein hybrides Konzept. Auf der einen Seite bieten wir Filipino-Produkte an. Wir wollen Künstlern und Kunsthandwerkern eine Bühne bieten. Auf der anderen Seite haben wir dann noch die Bar, in der es lokal gebrautes Bier, selbst angebauten Wein und Spirituosen gibt. Und alles wird produziert und präsentiert in einer nachhaltig gestalteten Umgebung.
In a place that's solar-powered, that has a garden area with hydroponics, which feeds into this whole system.
Der Balkon vollgestellt mit Grünpflanzen. Das Balkondach mit Solarplatten ausgelegt. Mit dieser Energie wird der gesamte Laden betrieben. In Manila gibt es wohl keine weitere Location wie diese. Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell. Das ist selten auf den Philippinen. Brian McClelland, halb US-Amerikaner, halb Philippiner, hat früher nebenberuflich als Stuntman gearbeitet und sein Geld zunächst in sein erstes Herzensprojekt investiert, in nachhaltige Fahrräder, ganz aus Bambus. Der 30-Jährige lässt die Bambusrahmen als soziales Projekt von einer Dorfgemeinschaft nicht weit von Manila entfernt in Handarbeit fertigen.
Als ich anfing, Bambusfahrräder zu bauen, dachten viele Menschen, ich sei verrückt. Fahrradfahren in Manila ist schon verrückt. Und dann aus Bambus. Ist das überhaupt stabil genug?
It's never gonna work.
Seit 4 Jahren zeigt er auf den Straßen, dass es geht.
So I was actually inspired by
die Idee dafür kam mir, als ich eine Fahrradtour durch München gemacht habe. Dort gab es einen philippinischen Tourguide. Ich war total begeistert. Und da wurde mir klar, dass es etwas Ähnliches auch auf den Philippinen geben muss.
Die Stadtverwaltung Manilas will schon lange den Verkehr reduzieren. Mit wenig Erfolg. Maßnahmen, den täglichen Verkehrskollaps irgendwie in den Griff zu kriegen, werden von denen, die sich das leisten können, einfach umgangen, erzählt Geoffrey.
Es gibt das Number Coding. Je nachdem, welches Nummernschild man hat, darf man an bestimmten Tagen fahren, an anderen nicht. Da die Preise für Autos aber gerade sehr niedrig sind, kaufen sich reiche Leute ein weiteres Auto nur wegen des Nummernschilds.
Es wird also erstmal alles so bleiben. In den Straßen steht der Verkehr, es ist heiß und die Luft schlecht. In Stadtteilen wie Tondo, wo die 62-jährige Tessie lebt, wächst die Armut. In anderen wachsen die Wolkenkratzer und die Konten. Und im ruhigen Intramuros sitzt Carlos Celdran, arbeitet an seinem Bühnenprogramm und lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen.
It changes, but it also stays the same.
Manila verändert sich, aber es bleibt auch gleich. Es bewegt sich wie die Gezeiten. Manchmal geht's hoch, manchmal runter. Die Dinge können sich zum Besseren entwickeln. Aber Manila verändert sich nicht schnell, sondern sehr langsam.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Manila statt der Gegensätze. Eine Sendung von Kerstin Gallmeier und Markus Persson. Es sprachen unter anderem Michael Haag, Thor W. Müller und die Autorin. Technik Christian Beseke, Regie Jürgen Kopp, Redaktion Wolfgang Heinemann.